RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 2 Uhr mit Prokoing Choing. Guten Morgen. Die elektronische Patientenakte soll ab dem 29. April bundesweit genutzt werden können. Das hat Gesundheitsminister Lauterbach angekündigt. Der SPD-Politiker verweist auf positive Erfahrungen bei Tests in 3 Bundesländern. In der digitalen Akte sind unter anderem Befunde, Behandlungen und Medikamente der Patienten gespeichert. Praxen, Kliniken und Apotheken können darauf zugreifen, außer man widerspricht aktiv. In Brandenburg werden immer weniger Kinder geboren. Der Rückgang ging auch im vergangenen Jahr weiter. Laut den Zahlen des Statistischen Bundesamtes, die noch nicht veröffentlicht sind, kamen 2023 rund 15.160 Mädchen und Jungen zur Welt. Knapp 730 weniger als im Vorjahr. Mario Köhne.
Gerade in ländlichen Regionen bleibt die Geburtenrate laut Brandenburgs Gesundheitsministerium auch in den kommenden Jahren auf niedrigem Niveau. Nach der Wende war die Geburtenzahl zunächst zurückgegangen und bis 2016 wieder gestiegen. Seitdem werden in Brandenburg jedes Jahr wieder weniger Kinder geboren.
Die Zukunft des sogenannten Azubi-Tickets für Berlin und Brandenburg ist weiter offen. Ob das Angebot rechtzeitig zum Ausbildungsbeginn kommt oder sogar ganz wegfällt, ist unklar. Das geht aus einer Antwort der Senatsverkehrsverwaltung auf eine Linken-Anfrage vor, die dem RBB vorliegt. Darin heißt es, dass wegen der haushalterischen Rahmenbedingungen in beiden Ländern noch keine endgültigen Festlegungen zur Finanzierung der notwendigen Zuschüsse getroffen werden könnten. Borussia Dortmund ist in der Fußball-Champions League ausgeschieden. Der Bundesligist gewann zwar das Viertelfinal-Rückspiel zu Hause gegen den FC Barcelona mit 3:1, das Hinspiel hatten die Spanier aber 4:0 gewonnen. Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben das Playoff-Finale um die deutsche Meisterschaft verpasst. Das entscheidende 5. Spiel der Halbfinalserie verloren die Titelverteidigerinnen am Abend in eigener Halle gegen Saarlouis mit 67:75 nach Verlängerung. Lars Becker fasst zusammen.
Saarlouis verteidigte robust, war vor allem aus der Distanz deutlich sicherer und erfolgreicher als die insgesamt fehlerhaften Berlinerinnen und lag zur Pause mit 12 Punkten vorn. Mit einem 9:0-Lauf unmittelbar zu Beginn der zweiten Hälfte war Alba wieder dran, agierte jetzt in der Defense aggressiver und konsequenter. Aber die aufopferungsvoll kämpfenden Saarländerinnen blieben trotz hoher Foulbelastung dran. Alba rettete sich mit 2 Freiwürfen in die Verlängerung. Aber Saarlouis behielt die Nerven und gewann, angeführt von der überragenden Martha Börs, am Ende verdient.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: nachts örtlich etwas Regen, später gering bewölkt oder klar bei 13 bis 11 Grad. Derzeit in Berlin-Adlershof und Kreuzberg 15 Grad, in Potsdam 13 und in Frankfurt-Oder 14 Grad. Am Tage verbreitet sonnig oder locker bewölkt bei 23 bis 27 Grad.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Die A1 Köln Richtung Euskirchen ist zwischen Köln-Bocklemünd und Kreuz Köln-West wegen Wartungsarbeiten im Tunnel Löwenich bis 5 Uhr gesperrt. Die A23 Hamburg Richtung Heide ist zwischen Elmshorn und Horst-Elmshorn wegen der Beseitigung einer Ölspur bis ca. 3 Uhr gesperrt. Die Umleitung führt über die U-127. Die A100 Stadtring Berlin Richtung Wedding ist zwischen Kreuz Schöneberg und Hohenzollern-Damm wegen Wartungsarbeiten bis ca. 5 Uhr gesperrt. Kommen Sie gut durch die Nacht.
Die ARD Infonacht.
Mit Maja Weber am Mikrofon aus dem NDR Infostudio in Hamburg. Herzlich willkommen. Keine Zusammenarbeit mit der AfD. Das hatte CDU-Chef Friedrich Merz im Wahlkampf immer wieder betont. Dann kam es doch zu Abstimmungen im Bundestag, bei der die AfD den Anträgen der CDU zustimmte. Jetzt, nach der Einigung auf eine schwarz-rote Bundesregierung, stellen einige Unionspolitiker wieder die Frage, wie mit der größten Oppositionspartei umzugehen sei. Wie mit jeder anderen Partei auch, sagt beispielsweise Jens Spahn. Sein Parteikollege, Sachsens CDU-Ministerpräsident Kretschmer, sieht das genauso. War's das mit der Brandmauer? Barbara Kostolnik zu der neu entfachten Debatte.
Als stellvertretender Vorsitzender der CDU im Bundestag genießt Jens Spahn viel Aufmerksamkeit, die er auch immer wieder nutzt, um noch mehr Aufmerksamkeit zu erregen. Zum Beispiel mit Aussagen wie dieser.
Ich bin sehr für die harte Auseinandersetzung in der Sache, für die harte Auseinandersetzung im Umgang. Ich glaube nur nicht, dass Geschäftsordnungstricks, wo die AfD sich dann in so eine Opferrolle hineinbegibt, uns am Ende helfen.
Was genau Spahn mit Geschäftsordnungstricks meinte, ließ er offen. Der Bundestag besitzt eine Geschäftsordnung, die unter anderem die Redezeiten im Plenum und die Verhaltensregeln der Abgeordneten regelt. In die Geschäftsordnung fällt auch die Wahl eines Bundestagspräsidiums. Zuletzt war der AfD-Kandidat Otte dreimal durchgefallen, weil ihm zu wenig Abgeordnete ihre Stimme gegeben hatten. Wie Spahn meint auch sein Parteifreund Philipp Amthor aus Mecklenburg-Vorpommern, dass die AfD besser durch eine leidenschaftlich-inhaltliche Auseinandersetzung zurückgedrängt werden sollte. Und genauso sieht das der sächsische CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer.
Es kann keine Zusammenarbeit geben, es kann keine Koalition geben. Aber die eigentlichen demokratischen Rechte, die Rechte, die jeder Abgeordnete, jede Partei in einem Parlament hat, die müssen auch für diese Partei gelten, weil man ansonsten sie stark macht und nicht schwächt.
Nicht alle in der CDU sind jedoch für diese Herangehensweise, also der AfD Ämter und Posten zu gewähren. Roderich Kiesewetter, stellvertretender Vorsitzender des geheimtagenden parlamentarischen Kontrollgremiums, das unter anderem die Geheimdienste überwacht, warnt vor der AfD. Er hält nichts davon, Mitglieder der AfD in dieses sicherheitsrelevante Gremium zu wählen. Diese Debatte, die Jens Spahn losgetreten hat, was macht die mit der sogenannten Brandmauer zwischen CDU und AfD? Im sächsischen Naundorf kämpfen sie um den Kern der CDU. Manfred Kolbe, ehemals Abgeordneter im Bundestag, findet harte Worte.
Die Brandmauer ist wirklich die strategische Dummheit der CDU und führt zum weiteren Erstarken der AfD.
AfD-Co-Chef Tino Chrupalla hat sich Spahns Interview genau durchgelesen und reagiert mit Genugtuung.
Ich denke, das ist ein erstes Zeichen auch dahingehend, dass die Brandmauer obsolet ist. Und ich denke, das ist der erste Schritt der CDU, der zur Normalisierung auch dazu beiträgt, dass Parlamentarismus und die Demokratie auch lebt.
Beim kommenden Koalitionspartner der SPD schaut man mit Sorge auf die bröckelnde Brandmauer. Co-Parteichefin Saskia Esken machte ihrem Ärger vor Mitgliedern in Hannover Luft.
Was Jens Spahn dort vorträgt, ist wirklich sehr, sehr empörend und gefährlich. Die AfD ist keine demokratische Partei. Sie wird demokratisch gewählt, ja, aber deswegen ist sie noch lange nicht demokratisch. Diese Partei ist antidemokratisch und wir werden alles tun, um sie weiterhin zu bekämpfen und um sie auch wieder aus dem Parlament zu drängen.
Jetzt aber muss man erst einmal im Parlament mit der AfD umgehen. 152 Abgeordnete umfasst die Fraktion. Als größte Opposition hätte sie zum Beispiel üblicherweise Anspruch auf den Vorsitz im Haushaltsausschuss. Ob ihre Kandidaten gewählt werden oder, wie in der vergangenen Legislatur geschehen, durchfallen, hier kommt es auch auf das Verhalten der Unionsabgeordneten an.
Seit Dienstagmorgen stimmt die SPD über den Koalitionsvertrag ab. Die Jusos haben schon mal ihre Ablehnung deutlich gemacht. Von der CSU gab es ein Ja, die CDU hat es an einem kleinen Parteitag noch vor sich. Egal, wer was ablehnt, es sieht alles danach aus, dass Friedrich Merz Anfang Mai zum Kanzler gewählt wird. Der Bundesrechnungshof hat auf jeden Fall schon mal eine To-Do-Liste für die künftige Bundesregierung erstellt. Angesichts von Milliardenlücken im Haushalt und schlechter Wirtschaftslage sind die Empfehlungen sehr deutlich. Der Bundesrechnungshof hat auch gleich ein Maßnahmenpaket mitgeliefert. Sebastian Tittelbach über den Bericht, der einen besonderen Namen hat.
Wenn dem Bundesrechnungshof etwas besonders wichtig ist, veröffentlicht er sogenannte 99er. So heißen die Berichte über Angelegenheiten von besonderer Bedeutung. Und dazu zählt Bundesrechnungshofpräsident Kai Scheller den aktuellen Bundeshaushalt.
In der Haushaltsplanung klaffte bereits eine Lücke in Milliardenhöhe. Wirtschaftslage und Steuerrechtsänderungen führen jetzt zu Mindereinnahmen des Staates. Maßnahmen zur Konsolidierung des Bundeshaushalts sind dringlicher denn je.
Die Einnahmeseite werde oft vernachlässigt, so Scheller. Dabei gebe es dort Milliardenpotenzial. Wer das nicht glauben will, dem liefert der Bundesrechnungshof 22 Einzelmaßnahmen gleich mit.
Auf Basis unserer Erkenntnisse aus unseren zahlreichen Prüfungen können wir sagen, Handlungsspielräume hier, sie sind enorm.
Stellenweise liest sich der 42-seitige Bericht wie ein Best-of der Rechnungsprüfer. Seit Jahren fordern sie den Abbau der Diesel- und Kerosinsubventionen. Bei der Mehrwertsteuer sollte es weniger Ausnahmen geben. Und auch mit der seit 2006 geltenden Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen müsse endlich Schluss sein, so Scheller.
Die Steuermindereinnahmen durch diese Steuerermäßigung für das Jahr 2023 betrugen 2,1 Milliarden Euro. Nach unseren Feststellungen werden Steuerpflichtige dadurch durchschnittlich um weniger als 100 Euro jährlich entlastet.
Der Rechnungshofpräsident vermisst Reformwillen in Berlin. Dabei übt nicht nur seine Behörde Kritik am fehlenden Subventionsabbau.
Die Bundesregierung gewährt immer noch zahlreiche Steuervergünstigungen, die als unwirksam oder ineffizient bewertet werden. Und zwar in Studien von Wirtschaftsforschungsinstitutionen, die das Bundesministerium der Finanzen selbst beauftragt hat.
Andere Hinweise aus der Bonner Behörde sind neuer. Dem Fiskus drohten hohe Steuereinnahmen zu entgehen, weil er etwa den Handel mit Kryptowährungen oder die kurzzeitige Vermietung von Wohnungen kaum kontrollieren könne. Deshalb müssten die Prüfer besser ausgestattet werden. Für die Digitalisierung der Steuerverwaltungen von Bund und Ländern gäbe es zwar das Großprojekt Konsens, aber das habe in 16 Jahren vor allem Kosten von rund 2 Milliarden Euro produziert.
Es gilt, die Leistungsfähigkeit, die Schlagkraft des Fiskus zu erhöhen und Steuerbetrug konsequenter zu bekämpfen als bisher.
Unter dem Strich könnten Bund und Länder jährlich 30 Milliarden Euro mehr einnehmen, mindestens. Denn zusätzliches Geld durch die Bekämpfung von Steuerbetrug ist nicht eingerechnet. Von der neuen Bundesregierung erwartet Rechnungshofpräsident Kai Scheller durchgreifende Maßnahmen, auch wenn nicht alles sofort umsetzbar sei.
Für die Bürgerinnen und Bürger und für die Unternehmen können damit durchaus ein Verzicht auf gewohnte Vorteile verbunden sein. Etwaige Maßnahmen brauchen Vorlauf und Transparenz ist wichtig.
Dass es sich lohnt, daran lässt der 99er-Bericht keinen Zweifel. Ein Plus bei den Einnahmen bedeute weniger Kredite, weniger Zinsen und damit einen stabileren Haushalt.
Die ARD-Infonacht.
Europa ist nach einem Bericht des Klimarates der Kontinent, der sich am schnellsten erwärmt. Das Klima in Europa war im vergangenen Jahr durch ein starkes Ost-West-Gefälle gekennzeichnet. Im Westen war es im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt zu nass, im Osten zu trocken. Gleichzeitig war es in einer großen Region der Mitte, einschließlich Deutschlands, zu heiß. Meine Kollegin Jessica Sturmberg hat mit Eberhard von Wrede gesprochen. Er ist stellvertretender Vorsitzender des Nordrhein-Westfälischen Waldbauernverbands und hat selbst einen mittelgroßen Forstbetrieb an der Sorte Talseppre im Sauerland. Ihre erste Frage an ihn: Wie geht es dem Wald?
Also die Sache ist, wir hatten das letzte Jahr 24, es war sehr, sehr feuchtes. Auch der Januar hatte noch ergiebig geregnet. Aber der Februar und der März hatten nur unterdurchschnittlich viel Niederschlag. Wir hatten Hochdruckwettereinfluss mit einem trockenen Ostwind und die Böden sind sehr stark ausgetrocknet. Der wichtigste Regen im Jahr ist der Mai-Regen. Also, wenn die Bäume, die Pflanzen das Wasser aus dem Boden ziehen, dann ist der Niederschlag am notwendigsten. Das fängt genau jetzt an und Gott sei Dank haben die Wetterprognosen jetzt Regen vorher gesehen. Wenn es nicht ausreichend Regen ist, kann es sein, dass eben die Natur wieder geschwächt in den Sommer hineingeht, dass die jungen Bestände, die gepflanzten Bestände nicht alle anwachsen, dass weiter die Fichtenbestände geschädigt werden, Borkenkäfer weiter letal, also im Grunde die Fichten zum Absterben bringen, aber auch weitere Baumarten, wie zum Beispiel die Rotbuche, weitere Trocken- und Hitzeschäden bekommt.
Wenn wir uns jetzt mal die Zahlen anschauen, dann ist ja der größte Teil des Waldes in Nordrhein-Westfalen in privater Hand. Das heißt, Das liegt ja auch an den Privateigentümern, diese Vorkehrungen, die Sie jetzt beschrieben haben. Dazu kommen ja auch immer noch die Fragestellungen, welche Baumarten in Zukunft angepflanzt werden sollen, die eben klimabeständiger sind oder die auf den Klimawandel entsprechend besser reagieren. Wie ist da Ihr Eindruck, was diesen Privatanteil des Waldes betrifft? Wird da genug getan?
Nein, wird auf jeden Fall nicht. Und das Dilemma ist, 2018 mit einem Windwurf und anschließender Trockenheit, Dürre, begann hier in Nordrhein-Westfalen eine sehr große Kalamität. 60%, über 60% der Fichtenvorräte haben sich einfach aufgelöst. Und dadurch sind viele Waldbesitzende finanziell, aber auch emotional in Mitleidenschaft gezogen sind. Das heißt, viele Waldbesitzende haben kein Geld mehr, A. Und B, sie haben oftmals auch keine Lust mehr, sich aktiv um ihre Waldbewirtschaftung zu kümmern. Das heißt also, auch kein Geld, möchten jetzt auch kein Geld mehr ausgeben für Pflanzen, Pflege, aber eben auch zum Beispiel für die Unterhaltung von Waldwegen. Das ist alles sehr kostenintensiv. Sie haben aber keine Einnahmen mehr im Walde. Also unterbleiben diese notwendigen Maßnahmen sehr, sehr häufig.
Diese schwindenden Einnahmen, ist das vor allen Dingen noch eine Folge der Stürme, die wir hatten? Das ist ja vielen noch präsent, Frederico und vor allen Dingen Kyrill.
Ja, das auf jeden Fall. Also vom Prinzip, es ist zu Unzeit Holz angefallen, was mit Abschlägen mit einem Mindererlös verkauft werden konnte. Dann mussten die Kahlflächen mit einem Mehraufwand wieder in Kultur gebracht werden. Erhebliche Pflegeaufwendungen stehen dort an. Und der dritte Aspekt ist nochmal, dass jetzt laufend viele Forstbetriebe keine Einnahmen mehr generieren. Gerade das Fichtenholz war eben das wirtschaftliche Rückgrat der Forstbetriebe.
Wie denken Sie, sollte denn der Wald in Nordrhein-Westfalen bewirtschaftet werden, um auch in Zukunft einen gesunden Wald zu haben, der eben diese ganz wichtigen Funktionen, Speicherung von CO2, Kühlung, Erholungsgebiet für die Menschen, alles, was jetzt wichtig wird, auch in Zeiten des Klimawandels erfüllen kann?
Der Wald der Zukunft sollte aktiv bewirtschaftet werden. Wir müssen pflanzen, wir müssen verjüngen, wir müssen pflegen, wir müssen aber auch ernten. Bei all diesen Maßnahmen geht es darum, neue, klimastabile Baumarten auch aus anderen Regionen, nicht nur heimische, auch andere Regionen müssen wir die Baumarten hernehmen, integrieren. Wir müssen mischen, wir müssen diese Mischung auch erhalten und das geht nur über Waldpflege durch regelmäßige Eingriffe, durch nichts tun, erreichen wir ja Artenschutz, Biodiversitätsziele, aber ein nicht bewirtschafteter Wald ist oftmals nicht klimastabil.
Das war Eberhard von Wrede, stellvertretender Vorsitzender des Nordrhein-Westfälischen Waldbauernverbands. Die Proteste in der Türkei gegen die Festnahme des bisherigen Oberbürgermeisters von Istanbul, İmamoğlu, gehen weiter. Organisiert sind die meistens von der Opposition, aber es kommen nicht nur ihre Anhänger. Immer mittwochs und samstags ruft İmamoğlu's Partei CHP dazu auf, gegen Präsident Erdogan und die aus ihrer Sicht dienstbare Justiz zu demonstrieren. Es ist die größte Protestbewegung in der Türkei seit Jahren. Auch an vielen Schulen im Land rumort es. Benjamin Weber berichtet.
Schon seit Tagen gehen viele Schülerinnen und Schüler nicht in den Unterricht. Stattdessen Sitzstreik und Protest. In Ankara, Izmir, Antalya, Mersin und Amasya und wie hier in Istanbul bei einer spontanen Demo im Stadtteil Beşiktaş. Der Auslöser, Lehrkräfte von Projektschulen sollen versetzt werden, bis zu 20.000 landesweit. Die Nachricht kam vor wenigen Tagen und sie kam überraschend. Projektschulen, das sind renommierte Gymnasien mit hohem Anspruch und Kooperationen ins Ausland. Diesen Schüler, der anonym bleiben möchte, machen die Versetzungen wütend. Unrechtmäßig werden Lehrkräfte umbesetzt. Das hier ist ein Protest für unsere Lehrerinnen und Lehrer. Allein an meinem Gymnasium wurden 8 auf einmal versetzt. Das ist ganz sicher keine Routine, was die da machen. Da steckt was anderes dahinter. Eine Anwältin beobachtet die Demonstration. Sie war selbst Schülerin einer Projektschule hier in Beşiktaş. Die Schülerinnen und Schüler sind der Meinung, dass ihre Lehrer aufgrund ihrer politischen Weltanschauung diskriminiert und versetzt werden. Die Schülerinnen und Schüler wollen zu Recht wissen, anhand welcher Kriterien ihre Lehrkräfte ausgetauscht werden. Sie fordern Transparenz. Medienberichten zufolge werden vor allem solche Lehrkräfte versetzt, die als regierungskritisch gelten, die zum Beispiel zuletzt an Demonstrationen gegen die Regierung teilgenommen haben, nachdem Istanbuls Bürgermeister und Erdogans Gegenkandidat İmamoğlu verhaftet wurde. und die das auch im Unterricht thematisiert haben. Ihre Stellen erhalten jetzt andere, die der Regierung Erdogan möglicherweise freundlicher gesinnt seien, heißt es. Rechtmäßig sei das alles nicht, sagt Kemal Irmal von der Bildungsgewerkschaft E-Team Sen, dem Sender Halk TV. Die Lehrer werden aus ihrem normalen Leben gerissen. Das ist das erste Mal in der Geschichte der Türkei. Ohne Kriterien und mitten im Jahr. Das ist etwas Unrechtmäßiges. Das Thema nimmt Fahrt auf, Medien diskutieren. Auch der Bildungsminister Yusuf Tekin äußert sich im Fernsehen. Die Versetzungen seien rechtskonform. Die Verordnung ist aus dem Jahr 2020. Nach 4 Jahren wird die Amtszeit unserer Lehrerinnen und Lehrer in den Projektschulen verlängert oder eben nicht. In Beşiktaş auf der Demo überzeugen solche Argumente nicht. Auf den Plakaten der Schülerinnen und Schüler steht: Wir sind nicht euer Projekt. Fasst unsere Lehrkräfte nicht an. Und wir wollen Harmonie in der Bildung. Die Polizei ist massiv präsent und filmt die Teilnehmenden systematisch ab. Viele von ihnen sind vermummt und viele sind noch sehr jung. Zum Gymnasium geht man zwischen 14 und 18 Jahren. Eine Schülerin, die anonym bleiben möchte, erklärt sich die Versetzungen der Lehrkräfte mit den Massenprotesten im Land. Die würden schließlich von jungen Menschen angetrieben. Sie kriegen die Universitäten und die Studierenden nicht unter ihre Kontrolle und haben es deswegen auf die Gymnasien abgesehen. Aber sie werden uns Schülerinnen und Schüler nicht kleinkriegen. Niemals. Dann biegt ein Protestzug um die Ecke. Studierende schließen sich an. Auf ihren Plakaten Karl Marx und das Pokémon Pikachu, mittlerweile ein Symbol für den Widerstand. Die größte Protestbewegung der Türkei seit über 10 Jahren. Sie hat mittlerweile auch die Gymnasien erreicht.
Benjamin Weber berichtete von den Protesten in der Türkei. Wir wechseln das Thema. Das KZ Buchenwald war eines der größten Konzentrationslager auf deutschem Boden. Von 1937 bis 1945 hielten die Nazis im KZ Buchenwald unschuldige Menschen gefangen, Jüdinnen und Juden, politische Gegner, Kommunisten, Homosexuelle und viele weitere. Vor 80 Jahren wurde das Lager befreit. Ein Ereignis, detailreich dokumentiert von Zeitzeuginnen und Historikern, und trotzdem gibt es immer wieder und gerade jetzt, kurz vor dem Jahrestag, Debatten darüber, wer das Lager wirklich befreit hat. Ulrike Köhler fasst zusammen.
Es ist der 11. April 1945. Im KZ Buchenwald sind immer noch mehr als 20.000 Häftlinge. In den Tagen zuvor hatte die SS wegen der näher rückenden alliierten Armee rund 30.000 Gefangene auf die sogenannten Todesmärsche geschickt, erzählt der Leiter der Stiftung Gedenkstätte Buchenwald, Hans-Christian Wagner.
In den Morgenstunden und in den Mittagsstunden rückten erste amerikanische Panzer über Hottelstedt auf Buchenwald vor. Und das waren Kampfeinheiten, die wahrscheinlich überhaupt nicht wussten, was es mit dem KZ Buchenwald auf sich hat, und die auch überhaupt nicht Halt machten, sondern am Lager vorbeizogen und den fliehenden SS-Angehörigen aus dem Lager nachsetzten.
KZ-Kommandant Pister ruft gegen 10 Uhr die beiden Lagerältesten Eiden und Eichhorn ans Lagertor und kündigt den kompletten Abzug der letzten Wachen an. Das erzählt unter anderem Herbert Morgenstern, der war in Buchenwald eingesperrt und arbeitete dort als Lagerelektriker.
Dann kam der Ruf durch den Lautsprecher, SS-Angehörige sofort aus dem Lager. Da wusste man jetzt, das ist Feindalarm. Da habe ich also oben angerufen beim Kommandanten, bei den Lagerführern, Führercasino, alle angerufen, meldet sich keiner mehr.
Das KZ Buchenwald war zu diesem Zeitpunkt also unbewacht. Die SS war weg, die Amerikaner noch nicht da, sagt Gedenkstättenleiter Wagner.
In dieser Situation stürmten Häftlinge aus dem Lager, die sich im Widerstand zusammengeschlossen hatten und die in den Monaten vorher heimlich Waffen gesammelt hatten, mit diesen Waffen das Lagertor, nahm es in Besitz, stürmten die Lagerwachtürme.
Der Lagerälteste Hans Eiden habe die weiße Flagge gehisst, berichtet der ehemalige Buchenwald-Häftling Emil Karlebach, der 2001 verstorben ist.
Kam dann zum ersten Mal seit Gründung des Lagers ein Häftling ans Mikrofon. Kameraden, wir sind frei, halte Disziplin.
Die Widerstandsgruppen übernehmen am Nachmittag die Kontrolle über das Lager. Erst gegen 17 Uhr treffen erste US-Soldaten im Konzentrationslager Buchenwald ein. Ohne das Anrücken der US-Armee sei die Befreiung des Lagers nicht denkbar gewesen, meint Historiker Michael Löffelsender, der für die Ausstellung zur Geschichte des KZ Buchenwald verantwortlich ist.
Es gab eine Befreiung von innen und von außen. Die historischen Fakten sind so, dass die Amerikaner vorgegangen sind und die SS in die Flucht geschlagen hat. Und zu diesem Zeitpunkt dann konnten sich die bewaffneten Häftlinge des Lagerwiderstandes des Lagers bemächtigen.
In der DDR wurde Buchenwald allerdings auch für Propaganda genutzt. Von mutiger Selbstbefreiung war da immer wieder zu hören, so auch von SED-Politbüromitglied Hermann Axen, der selbst im KZ Buchenwald eingesperrt war.
Als der siegreiche Vormarsch der Streitkräfte der Anti-Hitler-Koalition die Hitlerhorden zu Paaren trieb, da nutzte die illegale antifaschistische Widerstandsorganisation in Buchenwald die Chance zur mutigen bewaffneten Aktion der Selbstbefreiung dieses Lagers.
Diese Selbstbefreiung wurde im wiedervereinigten Deutschland dagegen als Propagandaschwindel abgetan. Die Wahrheit liegt vermutlich in der Mitte. Eine Befreiung von innen und eine von außen, wie es Historiker Löffelsender sagt.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Martin Roschitz. Raus mit Applaus. Das Fußballwunder von Dortmund blieb zwar aus, dafür verabschiedete sich der BVB mit einem Sieg aus der Champions League und brachte Barcelona die erste Niederlage in diesem Jahr bei. Armin Lehmann.
Es hätte der Abend für ein Wunder werden können, wenn zum Beispiel das vermeintliche 4:1 von Julian Brandt gegolten hätte und die Abseitsfahne unten geblieben wäre. Hätte Trippelpacker Serou Girassi noch ein viertes Tor oder Rami Benzebaini nicht ein höchst unglückliches Eigentor fabriziert. Hätte, hätte, hätte. Dortmund ist nach einer starken Leistung ausgeschieden und bekam nach dem Spiel den verdienten Applaus seiner rund 80.000 Fans.
Nach dem klaren 4:0 Hinspielerfolg trifft der von Ex-Bundestrainer Hansi Flick trainierte FC Barcelona im Halbfinale Ende April nun entweder auf Inter Mailand oder den FC Bayern, die heute Abend beim Viertelfinalrückspiel in San Siro aufeinandertreffen. Das Hinspiel in München hatten die Mailänder mit 2:1 gewonnen. Stichwort Wunder. In der Wortschatzkiste des Fußballs sind ja reichlich Superlative und Übertreibungen enthalten. So wird bei K.O.-Duellen nach einem ungünstigen Hinspielergebnis gern davon gesprochen, der unterlegenen Mannschaft könne jetzt nur noch ein Fußballwunder helfen. So geschehen auch nach der 1:2 Niederlage des FC Bayern im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Inter. Heute eben das Rückspiel in San Siro und die Münchner haben im Vorfeld alles Mögliche trainiert und probiert, außer Wasser in Wein zu verwandeln. Taufik Khalil.
Mailand. Es scheint fast, man habe München auf der Alpen-Südseite gespiegelt oder Mailand eben im Norden. Zwei wirtschaftlich erfolgreiche Städte mit großem Selbstbewusstsein, die sich gerne auch mal für die heimliche Hauptstadt ihrer jeweiligen Länder halten. Und zwei Städte mit großer Liebe zum Fußball, weiß der ehemalige Bayern-Stürmer Giovanni Elber.
Ja, ich denke, das ist das Flair, dieser Name San Siro, Mailand. Die große Fußballer der Welt hat schon dort mal gespielt.
So wie Elber mit den Bayern am 23. Mai 2001 gegen Valencia.
Pellegrino kann hält, Kahn hält den Ball, Bayern hat den Punkt, Bayern hat den Punkt.
Doch ausgerechnet dort, wo die Bayern einen der größten Erfolge ihrer Vereinsgeschichte feiern durften, entscheidet sich nun fürs Erste das Schicksal über das Finale der Horm.
Und jetzt hat der FC Bayern wieder die Möglichkeit, ein Spiel dort zu absolvieren, um das weiterzukommen in Champions League.
Es ist wieder ein Finale in Mailand, so wie auch 1988. Damals unterlagen die Bayern daheim im Achtelfinale des UEFA-Pokals im Hinspiel 0:2 zu Hause und schafften das Wunder, erinnert sich Hansi Dorfner, der damals mit dabei war.
In den Lauf von Wegmann und Tor! 3:0 für den FC Bayern, das ist ja nicht zu glauben.
Der FC Bayern, der kann das Wunder von damals, das Wunder von Mailand locker wiederholen. Wir haben ja damals das Problem gehabt, dass da die Auswärtsregel gegeben hat. Wir haben 2:0 verloren, das heißt, wir haben 3 Tore schießen müssen. Wir müssen jetzt nur ein Tor schießen.
Ein Satz wie aus dem Mund von Thomas Müller. Der will von Wunder auch nichts wissen.
Ich weiß ja nicht, ob man mal davon im Wunder sprechen muss. Inter Mailand ist eine sehr, sehr gute Mannschaft und trotzdem hat doch jeder auch das Hinspiel gesehen. Da hat man doch auch die Chance zu gewinnen.
Doch die Aufgabe ist riesig, denn die Bayern spielen auch gegen ein wunderbares Stadion, prophezeit Interregisseur Hakan Çalhanoğlu.
Da
kann ich sagen, dass wir zu Hause mit unseren Fans nochmal ein Häckselkessel wird. Bei uns ist es nochmal anders als hier in Deutschland. Wir werden alles dafür tun, dass wir die Runde weiterkommen.
Vielleicht hilft es den gegenwärtigen Bayern ja, wenn sie die Alten wie Hansi Dorfner mal fragen, was es so braucht für ein Wunder von Mailand oder wie immer man das dann nennen mag.
Sie dürfen nicht den Thomas Müller auf der Bank sitzen lassen und Sie müssen schauen, dass auch zwei, drei Typen drin haben, wie wir damals mit dem Klaus Augenthaler, mit dem Hans Pflügler, die uns geführt haben, uns Jungen, und dann funktioniert das auch.
Dass man unbedingt ein Wunder bräuchte, das sehe ich jetzt anders.
Die Bayern bauen also auf ihre natürlichen Kräfte und nicht auf übernatürliche Fähigkeiten oder Geschehnisse. Inter gegen Bayern heute Abend ab 21 Uhr live hier im Programm.
Das war der Sport in der ARD Infonacht. Gleich kommen die Nachrichten um 2.30 Uhr und danach sprechen wir im Podcast 11KM über Risikoschwangerschaften, wenn Frauen der falschen Klinik vertrauen.
Die ARD Infonacht. Nachrichten.
Um 2.30 Uhr mit Reza Wafar. Die elektronische Patientenakte soll ab dem 29. April schrittweise in ganz Deutschland eingesetzt werden. Alle notwendigen Sicherheitsmaßnahmen seien umgesetzt, schreibt Gesundheitsminister Lauterbach in einem Brief an die Firma, die das System entwickelt hat. Zuvor hatten Fachleute davor gewarnt, dass die gespeicherten Gesundheitsdaten nicht ausreichend geschützt sind. Mit der elektronischen Patientenakte können Ärzte auf wichtige Informationen ihrer Patienten zugreifen, etwa Befunde anderer Ärzte, Impfungen oder Rezepte. Die Europäische Kommission hat erstmals ein Alzheimer-Medikament zugelassen, das den Verlauf der Krankheit in einem frühen Stadium verlangsamen kann. Der Wirkstoff ist allerdings nur für einen kleinen Teil der Alzheimer-Patienten geeignet. Er verringert die gefährlichen Ablagerungen im Gehirn. Aus der ARD Wissenschaftsredaktion David Beck.
Das bedeutet zwar, dass die Ursache der Erkrankung bekämpft wird, damit ist es auch das erste zugelassene Medikament, das das kann, aber leider kann es den Schaden, der schon angerichtet ist, nicht mehr reparieren. Das bedeutet, es kann den Verlauf etwas verlangsamen, aber nicht aufhalten oder sogar rückgängig machen. Für die beste Wirkung müsste man mit der Behandlung deswegen natürlich so früh wie möglich anfangen. Was es also für eine erfolgreiche Behandlung neben solchen Medikamenten auch braucht, ist eine zuverlässige Früherkennung und ein flächendeckendes Screening.
Präsident Zelensky hat die US-Unterhändler davor gewarnt, unzulässige Zugeständnisse zu machen. Nur das ukrainische Volk entscheide über sein Staatsgebiet. Deshalb redeten die US-Vertreter über Dinge jenseits ihrer Kompetenz. Dies bezog sich aus Sicht von Beobachtern auf den Sondergesandten von US-Präsident Trump, Witkoff. Nach dem tödlichen Sturz eines 15-Jährigen aus einem Hamburger Hochhaus sind Haftbefehle gegen vier Verdächtige erlassen worden. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um vier Syrer im Alter zwischen 16 und 20 Jahren. Aus der Nachrichtenredaktion Katrin Schirwagen.
Die Haftbefehle lauten auf gemeinschaftliche gefährliche Körperverletzung mit Todesfolge. Eine 22 Jahre alte Irakerin wurde wegen mangelnden Tatverdachts wieder entlassen. In der Nacht zum Montag sollen die Verdächtigen eine Wohnung im 8. Stock eines Hochhauses gestürmt und die Anwesenden angegriffen haben. Auch ein 15-Jähriger wurde attackiert. Kurz darauf stürzte er vom Balkon und kam dabei ums Leben. Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Die Mordkommission ermittelt.
Das Wetter in Deutschland, gebietsweise Schauer oder einzelne Gewitter, Tiefstwerte 13 bis 5 Grad. Am Tage meist heiter und trocken, im Westen wechselhaft mit Regenfällen und ein paar Gewittern. Die Höchstwerte 10 Grad in der Eifel bis 27 Grad an Oder und Neiße. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Und wir haben derzeit nur zwei Meldungen. Die A1 Köln Richtung Euskirchen ist zwischen Köln-Bocklemünd und Kreuz Köln-West wegen Wartungsarbeiten im Tunnel Löwenich bis 5 Uhr gesperrt. Und die A100 Stadtring Berlin Richtung Wedding ist zwischen Kreuz Schöneberg und Hohenzollern-Damm wegen Wartungsarbeiten bis ca. 5 Uhr gesperrt. Kommen Sie gut durch den Verkehr und durch diese Nacht.
Die ARD Infonacht.
Mit Maja Weber, schön, dass Sie zuhören. Wenn ein Kind auf die Welt kommt, kann das oft sehr schnell gehen, es kann aber auch kompliziert werden. Dann heißt es, Pläne wie beispielsweise eine Hausgeburt über Bord zu werfen. Das nächstgelegene Krankenhaus ist dann die richtige Adresse. Aber nicht alle Geburtskliniken sind auch gut genug ausgestattet. Gerade für Risikoschwangere, und das hat teilweise schwerwiegende Folgen. Darum geht es jetzt bei 11KM, dem Tagesschau-Podcast mit Viktoria Koopmann.
In Deutschland findet etwa ein Drittel aller Geburten in einer sogenannten Geburtsklinik statt. Einer Klinik mit der niedrigsten Versorgungsstufe, Level 4. Und immer wieder kommt es dabei zu Komplikationen. Die BR-Investigativjournalistin Claudia Gürkow hat gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen vom ARD-Recherchenetzwerk 2 Jahre lang recherchiert und herausgefunden, einige Fälle wären vermeidbar. Claudia erzählt uns heute von einer Frau, die in einer Geburtsklinik alles verloren hat und jetzt um Aufklärung kämpft. Hallo Claudia.
Grüß dich. Wir sind 2018 in Ostfriesland in einem beschaulichen kleinen Dorf und Rebecca sitzt bei ihren Eltern in der Küche. Und eigentlich ist alles super bis jetzt. Sie ist so eine richtig strahlende, schöne Schwangere.
Ich war auch verliebt in das Schwangersein. Ich war verliebt in den Gedanken, Mama zu werden. Das war wirklich für mich ganz was Besonderes, ein Geschenk.
Sie hat sich auch unendlich auf dieses Kind gefreut, wird ein Mädchen, Marlene soll sie heißen. Und sie sitzt da wie so eine kleine Königin und auf einmal durchfährt die erste Wehe ihren Bauch.
Ich war, was die Geburt betrifft, sehr positiv.
Sie wird von ihrem Partner in das Borromäus-Hospital in Leer gefahren und sie kommt da an und wird an das CTG, an diesen Wehenschreiber angeschlossen. Der misst eben nicht nur die Wehen, sondern auch die Herztöne, um da so ein bisschen eine Kontrolle drüber zu haben.
Das CTG, das immer angelegt wurde, das piepte wirklich nonstop, sodass ich mich an das Piepen schon gewöhnt hatte und auch nicht mehr gefragt habe, ist das jetzt okay, dass das CTG die ganze Zeit piept, weil die Hebamme einen dermaßen unfreundlichen Ton und eine so ablehnende Art mir gegenüber hatte.
Und sie wird erst später erfahren, dass diese Werte von Marlene, die das CTG aufschreibt, nicht gut sind. Dass die sogar krankhaft sind und später sogar lebensgefährlich. Sie denkt ja auch, sie ist in den Händen von Profis. Und das CTG piept und piept. Und dann wird's halt auch immer wieder ausgestellt. Weil das CTG, Zitat, nervt.
Und sie sagte dann auch die ganze Zeit, es wäre alles in Ordnung. Es würde lediglich an mir, an meiner nervösen Art liegen.
Und stattdessen wird sie also von dieser einen Hebamme auch noch richtig angeschnauzt. Nach dem Motto, was wollen Sie denn? Sie kriegen ein Kind. Natürlich tut das weh.
Ja, und dann habe ich auch gedacht, bin ich doch nicht so zimperlich. Es kann nicht sein. Irgendwas stimmt hier nicht. Aber ich weiß es natürlich nicht. Ich war einfach... Total verängstigt und vor Schmerzen auch nicht richtig, ich konnte mich nicht durchsetzen.
So wie Rebecca sich erinnert, immer Vorsicht, ne? Weil also unter der Geburt ist nichts mehr normal.
Ja, das ist an der Stelle wichtig zu erwähnen. Wir erzählen die Ereignisse im Krankenhaus hier anhand von Rebeccas Erinnerungen und auch anhand von vielen Dokumenten, die im Zuge der Recherche ausgewertet wurden. Zum Beispiel die Krankenhausdokumentation der Geburt. Claudia, was bedeutet dieses dauernde Gepiepe vom CTG, das Rebecca da im Krankenhaus erlebt?
Dass die Herztöne von Marlene schlecht werden. Also das Kind im Bauch, wenn das nicht gut versorgt wird, dann schlägt das Herzchen immer langsamer und langsamer. Und das ist ja so wie bei uns. Wenn das Herz nicht stark und nicht schnell genug schlägt, dann wird das Blut nicht durch den Körper gepumpt und dann wird der Körper auch nicht mit Sauerstoff versorgt. Vor allen Dingen das Gehirn wird nicht gut versorgt.
Mhm.
Und das ist gefährlich, weil das heißt, es kann zu Hirnschäden kommen. Und das sagt ihr aber keiner. Und obwohl mehrmals die Herztöne über Minuten hinweg extrem langsam werden, reagiert eigentlich niemand. Man muss aber auch sagen, dass zu diesem Zeitpunkt in diesem kleinen Krankenhaus ein Arzt in Ausbildung nur alleine zuständig ist, also ein Assistenzarzt, kein Facharzt. Und der wurde nervös, weil der hat dann gemerkt, oh, irgendwas läuft hier gar nicht gut und hat dann mit dem damals leitenden Arzt gesprochen, der im Hintergrund war, also nicht vor Ort, per Telefon, und hat gesagt, hier, also wir haben da, glaube ich, ein Problem, was soll ich machen? Mhm. Und dann hat der damals leitende Arzt gesagt, ja, öffnen Sie mal die Fruchtblase. Ja, weil dann geht die Geburt häufig noch mal ein bisschen flotter voran. Das ist so eigentlich so der Hintergrund. Rebecca wurde natürlich von Wehe überrollt. Ja, aber die hat gedacht, sie ist im falschen Film. Sie hat dann auch Angst bekommen.
Ich lag ja auf dem Rücken, aber ich konnte den Kopf des Assistenzarztes sehen und man hörte es ja auch platschen. Und in dem Moment war auch ein durchgehendes Piepen. Also das CTG war von Piep, Piep, Piep auf durch eine durchgehende Piep-Frequenz umgeschaltet. Das Fruchtwasser war eben sehr grün.
Wasser heißt, es sollte eigentlich klar und hell sein. Mhm. Aber Marlene hatte vielleicht auch schon durch den Stress unter der Geburt schon dieses erste Kindspech, diesen ersten Stuhlgang abgesetzt. Und das ist gefährlich, weil wenn die Kinder da drin rumschwimmen, gerät das natürlich auch in die Lunge.
Der Assistenzarzt macht ein sehr erschrockenes Gesicht und sprach dann laut oder schrie ins Telefon, Sie müssen sofort kommen. Ich möchte, dass Sie sofort kommen.
Und trotzdem kommt es erst weitere Stunden später zu der Idee, dass man mal testen könnte, wie geht's dem Kind. Da erfährt Rebecca eigentlich erst das erste Mal, dass es ihrer Tochter sehr, sehr schlecht geht, weil dann heißt es, so, alles abbrechen, Sektio, also Kaiserschnitt, sofort. Mhm. Und dann wird ein Notkaiserschnitt eingeleitet und das, was Rebecca dann erlebt, es werden alle ganz hektisch, sie hat wahnsinnige Angst.
Der Anästhesist hat lautstark zu dem Arzt gesagt, das hätten sie auch schon viel eher machen müssen. Sie wissen, dass es jetzt schon zu spät ist. Und das war für mich natürlich super schrecklich, das zu hören, weil ich ja auch verstanden habe, was das bedeuten könnte. Und dann hat man mir eine Maske aufs Gesicht gedrückt und ja, dann, das ist meine letzte aktive Erinnerung an die Geburt.
Das alles spielt sich ab in einem kleinen Krankenhaus in Norddeutschland, in Ostfriesland. Was ist das für ein Krankenhaus?
Wir haben in Deutschland 4 Versorgungsstufen von Krankenhäusern. Und dieses Borromäus-Hospital gehört zur niedrigsten Versorgungsstufe. Das nennt man eine Level-4-Geburtsklinik. Mhm. Und das sind Häuser, das muss man halt wissen, wenn man werdende Mama ist. Da ist kein Kinderarzt regulär vor Ort. Die haben keine pädiatrische Station und die haben auch keine Kinderintensivstation. Wir haben 568 Krankenhäuser in ganz Deutschland, die Geburten machen. Und davon sind 251 diese sogenannten Level 4 Geburtskliniken.
Also fast die Hälfte.
Ja, und ein Drittel aller Neugeborenen, da gibt's wissenschaftliche Untersuchungen in Deutschland, kommen in diesen Geburtskliniken, in diesen Level-4-Häusern der niedrigsten Versorgungsstufe zur Welt. Rebecca sagte und auch viele andere Mütter in dieser Recherche haben ganz klar gesagt, ihnen war gar nicht klar, dass es verschiedene Levels gibt. Mhm. Sie haben natürlich gedacht, dass da irgendwie auch ein Kinderarzt vor Ort ist, weil es gibt ja quasi 2 Patienten im Kreissaal, nämlich einmal die werdende Mutter und dann halt das Kind. Seit Jahren ist es so, dass die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe eigentlich sagt, die kleineren Häuser, die haben schlechtere Ergebnisse bei Müttern, aber vor allen Dingen auch bei den Kindern, weil eben die professionelle Hilfe fehlt, wenn es mal zu Problemen kommt. Mhm. Ja, jetzt muss man auch sagen, wir wollen ja hier keine Panik schüren. Von 1000 Neugeborenen kommen in etwa 2 mit einem Sauerstoffmangel auf die Welt. Mhm. Aber wenn du Pech hast und du bist die Mutter dieses Kindes und du bist in der Geburtsklinik, in diesem niedrigsten Level 4, kann das zum Problem werden.
Ja, also in den meisten Fällen geht alles gut, aber es kann eben auch was schiefgehen.
Und wer vielleicht noch ein bisschen krasser Kritik übt, das fand ich eigentlich sehr spannend. Die Perinatalmediziner, die Spezialisten, die auf die Babys, die geboren werden, die Neugeborenen spezialisiert sind, die haben da eine sehr klare Haltung.
Unter der Geburt kann es immer zu Problemen kommen. Und die sind nicht voraussehbar.
Der Professor Mario Rüdiger, das ist der Leiter der Neonatologie und der Kinderintensiv am Uniklinikum Dresden, Der sagt ganz klar, also Geburten in Level 4 Häusern, die gehören für ihn abgeschafft. Und er sagt, das geht einfach gar nicht, dass Geburten stattfinden, ohne dass ein Kinderarzt vor Ort ist.
Es kommt darauf an, dass die Kinder ausreichend versorgt werden, denn wenige Minuten ohne Sauerstoff reichen aus, das Gehirn zu schädigen.
Rebecca hat sich die Geburt ihres Kindes so ganz anders vorgestellt. Das Letzte, was sie mitbekommen hat, das war die Panik rund um sie herum, bevor sie in Vollnarkose gelegt wird für den Notkaiserschnitt. Wie geht es danach weiter?
Es dauert also wirklich eine ganze Weile, bis sie erfährt, dass ihre kleine Tochter gar nicht mehr im Borromäus-Hospital ist, sondern auf der Kinderintensivstation im benachbarten Kreiskrankenhaus in Leer, was dem Landkreis gehört. Und dann wiederholt sich im Grunde genommen die Geschichte, weil Rebecca schläft ein. Als sie die Augen aufmacht, sind ihrer Erinnerung nach zwei Kinderärzte vor ihrem Bett und sagen, Marlene hat aufgehört zu atmen, sie hat gekrampft und sie ist auch nicht mehr im Kreiskrankenhaus Leer, sondern sie ist inzwischen in die Uniklinik Oldenburg verlegt worden, auf die Hochintensivstation. Und dann kommen die Ärzte und sagen, also uns macht das Gehirn Sorgen. Wir müssen ein MRT machen.
MRT, das ist diese Röhre, diese große, und die kann Bilder vom Gehirn machen. Ne?
Genau, so ein bisschen sozusagen laiensprachemäßig, so differenzierte Bilder vom Gehirn, wo du erkennen kannst, welche Teile des Gehirns arbeiten super, welche arbeiten vielleicht weniger gut. Gibt es irgendwo Blutungen? Funktioniert etwas nicht? Und dann kommen die Ärzte und sagen, also sie können im Grunde genommen keine Gehirnaktivität feststellen. Ihre Tochter ist im Grunde genommen nur eine leere Hülle. Und sie müssen sich überlegen, ob sie die Geräte abschalten wollen. Das ist eine sehr, sehr schwere Entscheidung. Und Rebecca und ihr Partner beschließen, Marlene gehen zu lassen.
Man hat meine Tochter auf meine Brust gelegt. Ärzteteam stand um uns herum. Und das war eigentlich für mich so wie in einer Blase, wie ich habe ganz automatisch alles um mich herum ausgeblendet, weil ich einfach nur so ganz klein in so einer kleinen Höhle mit meiner Tochter war. Und sie einfach gefühlt habe, ihren kleinen Körper.
Marlene möchte nicht sterben, so empfindet Rebecca das. Und erst nach 18 Stunden stirbt die Kleine.
In den Armen ihrer Mama.
In den Armen ihrer Mama. Und das muss ich sagen, also das hat mich sehr bewegt. Weil Rebecca ihrer Tochter einen ganz, ganz tollen Abschied gegeben hat. Und das fasst mich natürlich auch an. Ja. Und das ist auch leider nicht die einzige Geschichte dieser Art, die wir uns angehört haben. Also das geht dann auch mal durch die professionelle Distanz durch. Im Prinzip war es so, Rebecca war in einem Tunnel der Trauer gefangen. Und kam da auch gar nicht so schnell wieder raus. Und in ihre Trauer haben sich zunehmend Zweifel gemischt, ob wirklich alles gut gelaufen ist bei dieser Geburt. Und dann kam ihre Mutter, die ja 7 Kinder gekriegt hat, und sagte, da kann was nicht richtig gelaufen sein. Irgendwas stimmt da nicht. Und dann hat Rebecca sich eine Anwältin geholt und hat Gutachter beauftragt und die sagen, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hätte Marlene gerettet werden können, wahrscheinlich auch keine Schäden davon getragen, wenn man sie früher per Kaiserschnitt geholt hätte. Fast das gesamte Großhirn, also fast das ganze Gehirn, kann man sagen, ist durch diese Geburt zu Schaden gekommen. Ob es nur der Sauerstoffmangel ist, da streiten sich die Gutachter, aber es ist auf jeden Fall so, dass die Gehirnschäden, wie Gutachter dann immer so schön formulieren, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit durch die Geburt entstanden sind. Das ist so das Wording auf das sich die Gutachter da einigen.
Das sind natürlich schwere Vorwürfe, die dann gegen das Klinikum gerichtet sind. Was sagt das Klinikum dazu?
Das Klinikum möchte uns gegenüber sich nicht zu einzelnen Fällen äußern, sagt aber, bei Rebecca habe es keine Anzeichen dafür gegeben, dass sie eine Risikoschwangere gewesen sei.
Eine Risikoschwangerschaft, was hätte das bedeutet, wenn Rebecca eine Risikoschwangere gewesen wäre?
Risikoschwanger, das ist so ein bisschen ein Blumenstrauß aus Risikofaktoren. Sowas wie, das Kind wächst zu langsam, die Plazenta ist vielleicht nicht gut durchblutet, löst sich vielleicht schon, dann müsste man früher einen Kaiserschnitt machen. Massiver Schwangerschaftsdiabetes, wo du wirklich auch Insulin brauchst. Krasser Bluthochdruck. Du kannst natürlich als Frau selber entscheiden, wo du gebären möchtest, ja. Aber dann muss das Krankenhaus Sie darauf hinweisen, hören Sie mal, Sie sind eine Risikoschwangere. Und das können wir eigentlich in so einem Haus nicht machen. Sie sollten mal besser in ein Krankenhaus von Level 3, 2 irgendwas gehen.
Und war Rebecca eine Risikoschwangere?
Da kommen wir jetzt ein bisschen ins Gestrüpp, weil Rebecca war vorher schon an diesem Borromäus-Hospital in dem sogenannten MVZ, im medizinischen Versorgungszentrum, also in der klinikeigenen Praxis vom Borromäus-Hospital. Und da war derselbe Arzt, der dann später Rebecca mit entbunden hat, ihr quasi Gynäkologe. Gutachter bemängeln, dass diese Mutterschaftsvorsorgeuntersuchungen, also Schwangerschaftswoche sowieso, da hast du immer bestimmte Untersuchungen, die wurden nicht festgehalten. Die wurden nicht dokumentiert und es ist nicht klar, ob sie alle stattgefunden haben.
Das heißt, es könnte sein, dass Rebecca eine Risikoschwangere war. Das heißt, in dem Fall wäre sie in einem Krankenhaus mit höherem Versorgungslevel besser aufgehoben gewesen.
Genau das heißt es. Und deswegen macht sie sich Vorwürfe. Wir stehen noch mit anderen Familien in Ostfriesland in Kontakt und zumindest bei einer weiteren Mutter ist ganz klar per Gerichtsgutachten festgeschrieben worden, dass sie eine Risikoschwangere war. Also dieses Haus hat auch Risikoschwangere angenommen. Ob Rebecca jetzt eine war oder nicht, können wir nicht klären. Letzten Endes auch wegen fragwürdigen Verhaltens des Borromäus-Hospitals. Nämlich, gab es die Vorsorgeuntersuchungen? Wo ist der Mutterpass?
Du hast gerade schon von einem anderen Fall einer Risikoschwangerin gesprochen. Inwiefern ist das, was Rebecca und ihrem Baby passiert ist, ein Einzelfall?
Wir wissen, dass es Fälle gibt in Bayern, in Baden-Württemberg, in Sachsen-Anhalt. Insgesamt liegen uns in unserer Recherche zu 17 Fällen ganz, ganz viele Unterlagen vor. Und wir wissen, dass es noch viel, viel mehr gibt. Wir haben Urteile gelesen und, und. Niedersachsen ist ja sozusagen kein Einzelfall, sondern wir haben ja mit Medizinern und mit Gutachtern und mit Medizinrechtlern, also Rechtsanwälten, gesprochen. Die haben Fälle quer durch das Bundesgebiet. Und alle sagen uns, klar, dass eine Geburt mal schief läuft, das gibt's in jedem Level. Aber sie haben schon alle den Eindruck, dass es in diesen Krankenhäusern der niedrigsten Versorgungsstufe, diesen Level 4 Geburtskliniken, besonders viele sind.
Warum nehmen diese Kliniken Risikoschwangerschaften an, auch wenn das nicht den Empfehlungen entspricht?
Naja, das Erste ist, dass diese Empfehlungen sozusagen Soll-Empfehlungen sind. Das ist nicht so, hey, das macht man nicht. Ja, das ist auch nicht mit Strafen bewährt. Das andere ist, dass gerade die kleinen Krankenhäuser, die kleinen Häuser leiden ganz besonders. Die kämpfen ums Überleben. In Zeiten von sinkenden Geburtenzahlen könnte das ein Hinweis darauf sein, dass vielleicht deshalb Risikoschwangere angenommen werden, auch wenn die Krankenhäuser das bestreiten.
Du sagst, ihr habt Fälle wie diesen von Rebecca und Marlene in vielen Bundesländern in Deutschland gefunden im Zuge eurer Recherche. Was müsste konkret passieren, damit sich solche Fälle wie dieser nicht wiederholen oder damit es zumindest insgesamt zu weniger folgenschweren Komplikationen kommt?
Da haben wir auch innerhalb von Deutschland tatsächlich Beispiele für. Sachsen und Schleswig-Holstein etwa. Gerade Sachsen hat also wirklich die Krankenhäuser zentralisiert. Überhaupt die ostdeutschen Bundesländer profitieren von den alten DDR-Strukturen. Das ist auffällig. Die haben viel weniger Level-4-Geburtskliniken als die westdeutschen Bundesländer. Die Sachsen sind mit Schleswig-Holstein ganz vorn in den jüngsten Zahlen zur Säuglingssterblichkeit. Die sind nämlich diejenigen, die die wenigsten Kinder zu verzeichnen haben, die tatsächlich während oder nach der Geburt direkt sterben.
Dieses Prinzip Klasse statt Masse, Zentralisierung, das war auch eine der Säulen vom scheidenden Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Der hatte ja eine Krankenhausreform auf den Weg gebracht. Ist da also eine Besserung in Zukunft in Sicht, wenn das weiter umgesetzt wird?
Naja, wir wissen jetzt gerade seit sozusagen wenigen Tagen, dass das Bundesgesundheitsministerium an die CDU gehen wird. Nicht mehr der Weg der SPD wahrscheinlich beschritten werden wird. Karl-Josef Laumann, der Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen, der ist ganz klar für Level-4-Häuser.
Karl-Josef Laumann ist auch von der CDU.
Und er sagt, längere Fahrtwege würde die Bevölkerung nicht akzeptieren.
Dann würden die Entfernungen so groß, das können Sie auch niemand erklären. Und ich glaube, das ist immer die Abwägung, die man hat. Es ist ja schön, so Zahlen aufzuschreiben aus Sicht der Wissenschaft. Aber auf der anderen Seite musst du einfach mit den Realitäten umgehen, die in Regionen sind. Und du musst es dann möglichst gut machen.
In Bayern war auch immer zu hören, wir brauchen diese kleinen Krankenhäuser. Da ist, glaube ich, keine Weiterentwicklung in dem Sinne, wie die Wissenschaftler das fordern, wie die Perinatalmediziner das fordern, in Sicht.
Wie ist dieser Fall für Rebecca ausgegangen? Sie hat sich eine Anwältin genommen. Gab es juristische Konsequenzen?
Rebecca hat im vergangenen Sommer 2024 im Zivilverfahren gegen das Borromäus Hospital gewonnen. Denn die Gutachter haben eben gesagt, Marlene hätte mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gerettet werden können.
Was nimmst du mit aus dieser Recherche?
Ich glaube, wir sind alle miteinander sozusagen verantwortlich. Werdende Mütter müssen sich im Klaren darüber sein. Bei einer Geburt kann immer etwas schiefgehen. Ich muss mir ein gescheites Krankenhaus aussuchen, wo ich dann auch gut aufgehoben bin. Der zweite Schritt ist dann, dass man vielleicht doch den Wissenschaftlern und Experten einmal zuhört, die eben zeigen, dass eine Zentralisierung ja positive Ergebnisse hat. Und wenn es woanders klappt, also ich meine, dann schaffen wir das doch.
Das war 11KM, der Tagesschau-Podcast mit Claudia Gürkow und Viktoria Kobmann. Weitere Folgen finden Sie in der ARD-Audiothek. Sie gilt vielen als die coolste unter den europäischen Königinnen und Königen, Dänemarks ehemalige Königin Margrethe. Sie begeht heute ihren 85. Geburtstag. Auch wenn sie inzwischen nicht mehr selbst auf dem Thron sitzt, wird sie heute trotzdem nochmal königlich gefeiert. Tausende Anhänger werden sich vor dem Schloss in der Nähe der Hauptstadt Kopenhagen versammeln und es wird ein kleines Konzert zu ihren Ehren geben. Aus Stockholm, Arne Bartram.
Party für eine Königin im Unruhestand. Es ist Margrethes erster halbrunder Geburtstag, seit sie vor einem Jahr auf den Thron verzichtet hat. Ihre aktive und den Menschen zugewandte Art ist es, die viele Dänen bis heute an Margrethe lieben. Nach dem frühen Tod ihres Vaters 1972 wurde die schüchterne junge Frau, Mutter zweier kleiner Kinder, auf einmal Königin.
Ich war in einem Alter, in dem ich nicht besonders auffallen wollte. Und dann dieses Aufsehen, dieses plötzlich im Rampenlicht stehen, machte mir ein bisschen Angst. Oder besser gesagt, es war mir peinlich.
Über ein halbes Jahrhundert sitzt sie auf dem dänischen Thron, zuletzt sogar als dienstälteste Monarchin der Welt. Margrethes Führungsstil gilt als pragmatisch. Legendär ist auch ihre Vorliebe für auffällige, farbenfrohe Kleidung und ihr Hang zum Rauchen. Diesem Laster schwört sie erst 2023 ab, aus gesundheitlichen Gründen. Kurz darauf tritt sie auch als Staatsoberhaupt zurück.
Ich habe entschieden, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist. 52 Jahre, nachdem ich den Thron von meinem geliebten Vater übernommen habe, will ich ihn an meinen Sohn, Kronprinz Frederik, übergeben.
die München Kronprinz Friedrich.
Seitdem steht Margrethe in der zweiten Reihe, ist aber immer noch so etwas wie das Aushängeschild der Königsfamilie, meint Hofexpertin Marianne Singer von der dänischen Zeitung Billedbladet.
Dronning Margrethe ist in hvert fald ikke en person, der sidder stille.
Königin Margrethe ist keine Person, die still sitzt. Sie genießt es, Menschen zu treffen und hat noch immer eine Reihe von königlichen Aufgaben. Natürlich nicht so viele, wie als sie noch Regentin war. Aber sie widmet sich Aufgaben, die mit ihren persönlichen Interessen zu tun haben. Archäologie, Kunst und Kultur. Und besonders das Ballett liebt sie.
Kultur, auch mange, wo det handler om ballett.
Im Volk ist Margrethe nach wie vor extrem beliebt.
Sie ist einfach ein Teil von Dänemark. Mein ganzes Leben ist sie schon da. Man vergisst fast, dass sie auch älter wird. Sie eint einfach die ganze Nation.
Und deshalb gratulieren ihr heute überall in Dänemark die Menschen und sagen, Tillygge med fødselsdagen.
Also herzlichen Glückwunsch, Königin, Ex-Königin Margrethe von Dänemark. Arne Bartram berichtete aus Kopenhagen. Und gleich geht es weiter mit den Nachrichten in der ARD-Infonacht. Danach berichten wir über den Kopernikus-Klimabericht und was die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler herausgefunden haben und veröffentlicht haben.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 3 Uhr mit Reza Baffa. Die elektronische Patientenakte soll ab dem 29. April schrittweise in ganz Deutschland eingesetzt werden. Das System wird bereits seit Monaten in einigen Modellregionen getestet. Aus der Nachrichtenredaktion Daniel Runge.
Fachleute hatten gewarnt, dass die gespeicherten Gesundheitsdaten nicht ausreichend geschützt sind. Dieses Problem ist aber offenbar gelöst. Das geht aus einem Brief von Gesundheitsminister Lauterbach an die Firma Gematik hervor, die das System entwickelt hat. In der elektronischen Patientenakte sollen wichtige Informationen zentral erfasst werden, etwa ärztliche Befunde, Röntgenbilder oder Rezepte. Das soll die Behandlung verbessern und gefährliche Medikamentenkombinationen verhindern. Patienten können der Erfassung ihrer Daten widersprechen.
Der Klimawandel zeigt nach Einschätzung von Experten immer häufiger und immer heftiger Auswirkungen in Europa. Nach einem Bericht des EU-Klimadienstes Copernicus und der Weltorganisation für Meteorologie war 2024 das bislang heißeste Jahr in Europa seit Beginn der Aufzeichnungen. Außerdem hätten Extremwetter wie Stürme und Überschwemmungen zugenommen. Mindestens 335 Menschen seien durch die Wetterextreme ums Leben gekommen. Mehrere Staaten fordern ein Ende des Bürgerkriegs im Sudan. Im Rahmen einer Konferenz in London verlangten sie zudem Zugang zu humanitärer Hilfe für die notleidenden Menschen. Die Gastgeberländer nannten es das Wichtigste, einen sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand zu erreichen. Eine Teilung des Landes müsse vermieden werden, so Großbritannien, Deutschland und Frankreich sowie die EU und die Afrikanische Union. Der Bürgerkrieg tobt seit 2 Jahren im Sudan. Borussia Dortmund ist im Viertelfinale der Fußball-Champions-League ausgeschieden. Das Team von Trainer Niko Kovac hat zwar das Rückspiel gegen den FC Barcelona mit 3:1 gewonnen, das Hinspiel war aber 4:0 für die Katalanen ausgegangen. Aus der Sportredaktion Armin Lehmann.
Es hätte der Abend für ein Wunder werden können, wenn zum Beispiel das vermeintliche 4:1 von Julian Brandt gegolten hätte und die Abseitsfahne unten geblieben wäre. Hätte Trippelpacker Serou Girassi noch ein 4. Tor oder Rami Benzebaini nicht ein höchst unglückliches Eigentor fabriziert. Hätte, hätte, hätte. Am Ende stand zwar dem früheren Bundestrainer Hansi Flick der kalte Angstschweiß auf der Stirn.